Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zur nächsten Folge aus unserem Anime-Geschichts-Podcast. Heute geht es wieder um Unternehmerfrauen, diesmal Aletta Haniel und Helene Amalie Krupp im Vergleich. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu unserer nächsten Folge. Mein Name ist Marco Heckhoff und ich hoffe, ihr habt die lange Pause, die wir jetzt zwischen dem letzten und dem jetzigen Podcast hatten, gut überstanden. Heute soll es nochmal um starke Unternehmerfrauen um 1800 gehen. Hintergrund ist der, wir haben auf die drei Folgen, die wir zu Aletta gemacht haben, gute, positive Resonanz bekommen und auch viele Nachfragen, viele Vertiefungswünsche. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns heute dem Thema noch einmal in einer größeren Detailtiefe zu widmen. Was ich heute vorhabe, ist einmal die Unternehmerin und auch wie Aletta früh verwitwete Helene Amalie Krupp mit Aletta Haniel zu vergleichen. Wo sind Parallelen, wo sind Unterschiede? Die Frauen hatten auch einiges miteinander zu tun. Sie haben gemeinsam Geschäfte gemacht, genauso wie mit der Fürstäbtissin Maria Kunigunde, die ja auch eine enge Beziehung zu Aletta Haniel hatte. Das ist das sogenannte kleine Frauennetzwerk von Unternehmerinnen um 1800. Man muss das nicht überbewerten. Natürlich war Handel, Produktion, Wirtschaft ein durchaus männliches Thema um 1800. Aber diese Frauen haben sich da schon ein wenig auch zusammengeschlossen, vor allem Aletta und Maria Kunigunde. Generell lässt sich sagen, die Quellenlage sowohl zum Leben von Aletta Haniel als auch zum Leben von Helene Amalie Krupp ist überschaubar. Wir haben nicht die großen Quellenbestände, wir haben nicht die großen Briefwechsel, wir haben von der Witwe Krupp im Krupp-Archiv einiges mehr als von Aletta. Das muss man nämlich einfach mal dazu sagen. Von Aletta Haniel haben wir keine Ego-Dokumente, keine Geschäftsbücher, die überliefert sind, sondern vieles, was wir über Aletta wissen, wissen wir von ihrem Sohn, von Franz Haniel, der nicht zuletzt in seinem Nekrolog viele Dinge notiert hat. Das heißt, einige Dinge lassen sich nicht explizit an Quellenmaterial belegen. Viele Dinge muss man sich dann einfach kombinieren. Ja, die Fakten, die da sind, miteinander kombinieren und auch vergleichen. Der Vergleich ist in der Geschichtswissenschaft sicherlich eine bewährte Methode, um Erkenntnisse zu liefern. Und ich möchte mich heute des Vergleichs bedienen, um eben diese beiden starken Unternehmerfrauen, die Witwe Krupp und die Witwe Haniel, miteinander zu vergleichen. Zu Aletta habe ich euch in den letzten Podcasts schon viel erzählt, von daher kann das hier kürzer gefasst werden. Wer sich dafür interessiert, einfach nochmal reinhören. Von Helene Amalie Krupp habe ich noch nicht viel gesprochen. Ich möchte euch diese auch bemerkenswerte Unternehmerin einmal kurz vorstellen. Helene Amalie Krupp wird 1732 in Essen geboren. Das heißt, sie ist 10 Jahre älter als Aletta. Ihr erinnert euch vielleicht, Aletta 1742 im niederrheinischen Orsau geboren. Als 19-Jährige heiratet Helene Amalie den Kaufmann Friedrich Jodokus Krupp. Helene Amalie kommt selber auch aus einer Kaufmannsfamilie, die in Essen schon alt eingesessen ist. Das ist die Familie Ascherfeld. Ascherfeld war ähnlich wie Wilhelmi Hüssen eine der in Essen ansässigen Kaufmannsfamilien. Und das heißt, sie wächst im bürgerlichen, im wirtschaftlichen Milieu auf. Und als 19-Jährige heiratet sie dann eben den Kaufmann Friedrich Jodokus Krupp, der im Jahr ihrer Geburt, also 1732, in Essen eine Kolonialwarenhandlung eröffnet hatte. Ihr merkt schon, wenn ich sage, dass er im Jahr ihrer Geburt in Essen ein Unternehmen gegründet hat, wird er um einiges älter sein als Helene Amalie. Um einiges sind hier 26 Jahre. Es ist seine zweite Ehe. Seine erste Ehefrau war verstorben. Er war Witwer und in zweiter Ehe heiratet er dann Helene Amalie. Die Ehe ist nur von kurzer Dauer. 6 Jahre nach der Hochzeit im Jahr 1857 stirbt der Ehemann. In der kurzen Zeit der Ehe waren 2 Kinder geboren worden, Heinrich und Friedrich. Und nun stand Helene Amalie als Witwe mit 2 kleinen Kindern und einem Unternehmen da. Was macht sie? Sie führt das Unternehmen ihres Mannes weiter unter dem Namen Wittip Krupp. Das hatte ich euch auch in den letzten Folgen zu Aletta schon mal erläutert. Dass Frauen ein Unternehmen führen, war nichts Ungewöhnliches. Die Männer häufig älter, starben früher. Und dann hat die Witwe das Unternehmen eben so lange weitergeführt, bis sie entweder erneut heiratete, dann ging das Unternehmen an den neuen Ehemann, oder einer der Söhne volljährig war. Von Volljährigkeit kann bei ihren beiden Söhnen nun wirklich keine Rede sein. Der eine war beim Tod des Vaters 4 Jahre, der andere 2 Jahre. Das heißt, da war nichts, was man hätte sofort weitergeben können. Und da seht ihr schon, da ist eine Parallele zu Aletta. Aletta hat auch kein volljähriges Kind, als ihr Mann stirbt. Alettas Mann war übrigens nur 8 Jahre älter, nicht 26. Aber hier haben wir schon mal eine Parallele. Frauen mit Kindern und einem Unternehmen und einem Ehemann, der eben nicht mehr da ist. Was macht die Witwe Krupp? Die Witwe Krupp führt das Unternehmen weiter und ähnlich wie Aletta verändert sie das Portfolio. Sie bleibt nicht beim Handel mit Kolonialwaren, sondern fängt vor allem an, Tuch zu handeln, Leinwände zu handeln. Sie gründet dann noch eine Tabakfabrik. Also das ist eine Schnupftabakfabrik, die sie gründet. Das heißt, sie geht auch in das produzierende Gewerbe hinein. Und dann, und das ist bei ihr ähnlich wie bei Aletta, im Jahr 1779 heiratet ihr Sohn. Das wäre eine gute Möglichkeit, das Unternehmen an die nächste Generation weiterzugeben. Es ist Friedrich. Heinrich, der andere, war schon im Alter von 19 Jahren verstorben. Sie tut es nicht. Auch sie führt das Unternehmen über die Volljährigkeit ihrer Kinder weiter, steigt dann Ende des 18. Jahrhunderts in die ersten Kohlenzechen ein, beteiligt sich an Kohlenzechen und erwirbt, und das ist etwas, was auch wieder eine enge Verbindung zur späteren Haniel-Generation darstellt, erwirbt eine Hütte im Raum Oberhausen, die Hütte Gute Hoffnung, die sie dann ungefähr 10 Jahre lang in ihrem Besitz hat. Das heißt, auch hier versucht sie, in das produzierende Gewerbe einzusteigen. Und ich muss noch mal einen kleinen Exkurs machen, um euch mal zu veranschaulichen, wie die Region hier, Essen, Ruhrort, Duisburg, wie das in der Zeit aussah. Also Essen hat damals ungefähr, sagen wir mal, 4000 Einwohner. Das hat sich seit dem Mittelalter nicht großartig verändert. Die wirtschaftliche Situation ist im 18. Jahrhundert eigentlich von einem Niedergang geprägt. Das Einzige, womit man hier Geld verdienen kann, ist der Handel. Der Handel ist geprägt über den Rhein. Das heißt, der Handel ist geprägt über die Niederlande, nicht etwa über deutsche Nordseehäfen wie Hamburg, Bremen oder Emden, weil da einfach gar keine Verkehrswege vorhanden waren, um die Waren vernünftig hier nach Essen und in die Region zu bekommen. Die Region ist weiterhin auf verschiedene Territorien unterteilt. Wir haben hier einmal das reichsunmittelbare Stift Essen, wir haben die kurkölnischen Gebiete und wir haben das Fest Recklinghausen. Das heißt, ihr erinnert euch alle an den Flickenteppich aus dem Geschichtsunterricht. So sieht das hier eben aus, ganz viele Territorien, was natürlich ja eine einheitliche Wirtschaft oder eine wirtschaftliche Marschrichtung auch nicht gerade vereinfacht. So haben wir beispielsweise dann im späteren Raum Oberhausen die Situation, wir haben 3 Hütten, wir haben die Hütte Gute Hoffnung, wir haben die Hütte St. Antoni und wir haben die Hütte Neuessen. Die liegen alle nur ein paar Meter auseinander, aber alle auf 3 unterschiedlichen Territorien. So, das ist ein großer Unterschied, also dieser Einstieg in die Eisenproduktion zu Aletta. Aletta Haniel hat zu ihren Lebzeiten nie ins produzierende Gewerbe investiert. Sie hat auch keine Fabriken gegründet. Sie ist im Handel geblieben. Der Unterschied zwischen Aletta und der Witwe Krupp ist aber, dass Aletta in den Handel mit Eisenwarenprodukten sehr früh einsteigt, indem sie den Vertrieb für Maria Kunigunde übernimmt. Meines Erachtens stärker als die Witwe Krupp. Die Witwe Krupp versucht das auch. Sie versucht natürlich durch den Erwerb einer Eisenhütte auch die Produkte dieser Eisenhütte selbst zu vermarkten, geht auch schon Verträge mit den Niederländern ein und so weiter und so fort. Aber ihr Hüttenprojekt scheitert. Das heißt, sie kommt nicht in die Situation, groß in diesen Markt einzusteigen. Was das angeht, sind Aletta und Helene auch große Konkurrenten. Wenn man so möchte, hebt Aletta das Handelsunternehmen Haniel, was eben auch aus dem Kolonialwarenhandel hervorgegangen ist, genauso wie bei Krupp, auf eine neue Stufe durch den Handel mit Produkten, die in der Zeit um 1800, Anfang des 19. Jahrhunderts, Gewinne versprechen. Ihr müsst euch nämlich nochmal vor Augen führen, wir sind in der Zeit der napoleonischen Umbrüche. Wir sind in der Zeit der Kontinentalsperre. Wir sind in der Zeit, wo es keine Eisenwarenprodukte aus England mehr für den Kontinent gibt. Wir sind in einer Zeit, wo der niederländische Markt der Hauptmarkt für die Kohle und für das Eisen wird, was hier in der Region produziert und gefördert wird. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Aletta entdeckt nahezu den einzigen Markt, womit man noch Geld verdienen kann. Das tut die Witwe Krupp auch, aber sie ist nicht erfolgreich. Sie ist aber in einem anderen Feld erfolgreich, wo Aletta sich meines Erachtens nicht betätigt. Zumindest habe ich da keine Quellen, die das belegen. Die Witwe Krupp fängt plötzlich an, aufgrund der veränderten politischen Situation, Waren aus Hamburg und aus Bremen zu importieren. Das ist etwas, was wir bei Aletta nicht nachweisen können. Gleichzeitig bezieht die Witwe Krupp Waren sogar direkt aus England, aus London, solange das noch ging, ja, also vor der Kontinentalsperre. Das heißt, sie hat direkte Verbindungen zu England. Auch etwas, was wir bei Aletta nicht nachweisen können. Das heißt, die eine hebt ihr Unternehmen auf ein neues Level durch den Handel mit Kohle- und Eisenwarenprodukten, die andere erhebt es auf ein höheres Level durch den Handel mit den norddeutschen Hafenstädten und versucht ins Produzierende einzusteigen, was allerdings scheitert. So, jetzt haben wir noch einen großen Unterschied zwischen Aletta und der Witwe Krupp. Der große Unterschied ist, dass Aletta das Unternehmen 6 Jahre vor ihrem Tod, im Alter von 67 Jahren, an ihre beiden Söhne Franz und Gerhard weitergibt. Die Witwe Krupp führt das Unternehmen bis zu ihrem Tod. Der Grund ist meines Erachtens, sie hat keine Söhne mehr. Der eine, habe ich schon erwähnt, Heinrich stirbt mit 19, der andere, Friedrich, stirbt mit 42 Jahren. Das heißt, 1795 hat die Witwe Krupp auch keine Kinder mehr. Ihre Hoffnung ist ihr Enkel Friedrich. Dem übergibt sie 1807 die Hütte Gute Hoffnung mit dem Auftrag, sie zu sanieren und wieder wirtschaftlich zu betreiben. Ihr Enkel scheitert. 1808 verkauft die Witwe Krupp ihre Hütte dann an Hüssen. Hüssen ist der Bruder der Ehefrau und der beiden Haniels, Heinrich Hüssen. Hüssen gründet dann mit den Brüdern Haniel, Franz und Gerhard und dem Hüttendirektor der Fürstäbtissin von Essen, Maria Kunigunde, Gottlob Jacobi, der gleichzeitig auch die Schwester der beiden Haniel-Brüder geheiratet hat, die Eisenhandlung und Gewerkschaft Jacobi, Haniel und Hüssen. Also im Endeffekt verkauft die Witwe Krupp, ohne es zu wissen, ihre Hütte an die Haniels oder an die Familie Haniel. Ja, weil da eben Hüssen zwischengeschaltet ist, ist das nicht so ganz eindeutig. Das ist so ein bisschen auch ein belastetes Verhältnis, das will ich gar nicht vertiefen. Es gibt immer wieder Streit um das Wasser für die Hüttenwerke, daher sie an einem gemeinsamen Bach liegen und die Hütte der Fürstäbtissin bachaufwärts. Dort ist Gottlob Jacobi der Hüttendirektor. Angeblich hat er immer wieder damit gedroht, die Hütte der Krupp von der Wasserversorgung abzuschneiden, indem er einfach das Wasser aufstaut. Er soll auch mal ja, den Herrn Pfandhöfer, der eben für die Witwe Krupp die Hütte betrieb, lange Zeit, auch mal für 4 Wochen eingesperrt haben. Also da gibt es die kuriosesten Konflikte und Geschichten. Es ist eine starke Konkurrenzsituation, die da abzusehen ist. Das heißt, die Witwe Krupp ist im Endeffekt dazu, ja, verdammt, wenn man so will, das Unternehmen bis zu ihrem Tod zu führen. Sie hat keinen Nachfolger. Die Söhne sind weg. Der Enkel, damals gerade mal 20, als sie ihm die Aufgabe mit der Hütte Gute Hoffnung gibt, ja, anscheinend auch nicht in der Lage dazu, zumindest die Hütten zu führen. Damit wird sie ihm auch, naja, die Eigenschaft aberkannt haben, ein Unternehmen zu führen. Man muss dazu sagen, die Witwe Krupp hat den Wert des Unternehmens beträchtlich erweitert nach dem Tod ihres Mannes. Sie hat unglaublich viele Ländereien auch gekauft, Grundstücke gekauft, die weiterverpachtet. Also wenn man einmal schaut, was hat sie eigentlich bekommen, als ihr Mann starb und was war da, als sie selber gestorben ist. Sie hat den Wert des Unternehmens vervielfacht. Dann stirbt sie 1810, das Unternehmen geht an den Enkel, der steckt das ganze Kapital in die Idee, Gusseisen zu produzieren, Gussstahl zu produzieren. Das scheitert und erfolgreich ist dann am Ende erst die, ja, die nächste Generation. Sein Sohn Alfred ist derjenige, der es dann Mitte des 19. Jahrhunderts schafft, Stahl zu produzieren. Da spielt auch wieder, ja, die Frau des Enkels eine große Rolle, die Therese, die eben auch früh verwitwet ist und die dann eben dem Alfred, ihrem Sohn, eigentlich dazu verholfen hat, aus dem Nichts wieder ein Unternehmen aufzubauen, weil das Geld von Helene war ja komplett weg. Aletta gibt das Unternehmen 6 Jahre vor ihrem Tod ab. Jetzt kann man sagen, und so ist es auch zum Teil in der Literatur zu lesen, dass Aletta ja auch nur eine gewisse Zeit das Unternehmen geführt hat, so wie es andere Witwen auch machen. Und das kritisiere ich, denn Aletta hat das Unternehmen 27 Jahre alleine geführt. Ja, natürlich haben die Söhne unterstützt, natürlich hat sie dann auch irgendwann peu à peu ans Unternehmen herangeführt, auch Anteile übertragen, aber 27 Jahre stand sie an der Spitze des Unternehmens und im Alter von 67 Jahren, 6 Jahre vor ihrem Tod, zieht sie sich dann aus dem Unternehmen zurück. Für mich ist das nicht eine temporäre Unternehmensführung, wie sie im 18. Jahrhundert unter Witwen üblich war. Für mich ist es mehr als das. Was man aber sagen muss, ist, dass Aletta nicht das Risiko eingegangen ist, ins Produzierende zu investieren. Das machen erst ihre Söhne. 1808, 1809 kaufen sie die Hütten im Raum Oberhausen. Daraus geht dann später die Gute Hoffnungshütte hervor, eines der erfolgreichsten, wenn nicht das erfolgreichste Montanunternehmen im westlichen Ruhrgebiet. Den Schritt hat Aletta nicht gewagt. Helene hat ihn gewagt, ist aber damit gescheitert. Es ist übrigens, wenn man der Literatur glauben kann, wenn man den Quellenauswertungen der anderen Historiker glauben kann, ist es der einzige Misserfolg, den die Witwe Helene Amalie Krupp je hatte. Und das ist bemerkenswert. Wir sehen auch, dass sie eine unglaublich taffe Frau war. Immer wieder schreibt sie Briefe an ihre Geschäftspartner und beschwert sich über die Qualität der gelieferten Waren, bezahlt sie nicht, weil sie mit der Qualität nicht einverstanden. Also sie ist wirklich eine knallharte Geschäftsfrau. Sicherlich ähnlich wie Aletta. Bei Aletta fehlen uns dafür die Quellennachweise. Wir haben keine ausgiebigen Briefwechsel mit den Geschäftspartnern. Aber was man sagen kann, beide Frauen haben sich in einer männerdominierten Welt durchgesetzt, hatten untereinander auch Geschäftsbeziehungen. Wir haben Dokumente aus dem Krupp-Archiv, wo belegt ist, dass ein Handel mit der Witwe Haniel stattgefunden hat. Und wir haben als dritte Playerin die Maria Kunigunde, die Fürstäbtissin von Essen, der eben die Großteil der Hütten gehörte, die aber eigentlich nur Kapitalgeberin war. Man muss das ein bisschen relativieren. Maria Kunigunde war überwiegend am Trierer Hof, am Hofe ihres Bruders Wenceslaus, dem Kurfürst von Trier. Sie hat die Hütte hier von Gottlob Jacobi verwalten lassen, der dann eben die Tochter von Aletta, Sophia, heiratete. Sicherlich auch, weil die beiden viel miteinander zu tun hatten, geschäftlich. Wir haben hier aber eben drei ganz, ganz wichtige Frauen in der Zeit um 1800. An der Stelle will ich jetzt einfach mal einen Cut machen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, meldet euch einfach und dann können wir die ein oder andere Sache sicherlich noch vertiefen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.